Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Mit Clara Hoheisel. Herzlich willkommen. Etwa 14% aller Todesfälle in Deutschland lassen sich auf ungesunde Ernährung zurückführen. Aber wer jeden Cent zweimal umdrehen muss, der greift eben eher zu Fertiggerichten, Discounterwurst oder Toastbrot als zu frischem Obst, Vollkorn oder Biogemüse. Ungesund ist eben oft billiger. Trotzdem wird Ernährung in der politischen Debatte oft als Frage der Eigenverantwortung verhandelt, so als könnten alle ganz frei entscheiden, was sie denn am liebsten essen wollen. Was also gesunde Ernährung mit sozialer Ungleichheit zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Sarah Wiener. Sie ist Köchin, Restaurantbesitzerin, Unternehmerin und ehemalige Europaabgeordnete der Grünen. Schön, dass Sie da sind, Frau Wiener.
Ja, guten Tag, Frau Hohalter.
Frau Wiener, ich habe gestern mal bei Kaufland geschaut. Ich hätte mir je nach Lust und Laune zwei Arten von Abendessen zusammenstellen können mit so ungefähr 700 Kalorien. Option 1 wäre gewesen, ein frischer Salat mit Radieschen, Gurke, Tomate, Paprika. Ich hätte noch so ein paar Nüsse obendrauf getan und hätte dazu noch zwei Scheiben Vollkornbrot mit Hummus gegessen. Der Preis wäre dann so ungefähr bei 7,40 Euro gewesen. Option 2 wäre eine Pizza aus dem Tiefkühlregal gewesen für so ungefähr 2,99 Euro. Also 7,40 Euro zu 2,99 Euro. Was sind denn so Ihre ersten Gedanken dazu?
Ja, das eine sind einfach unverarbeitete, frische Lebensmittel, die natürlich auch ihren Preis haben. Und hochverarbeitete Nahrungsmittel aus dem Supermarkt sind oft sehr günstig, weil das Produkt lügt. Also es werden oft Zusatzstoffe zugegeben oder Ausbaustoffe, Füllstoffe, Aromen, die dann ein Vorgau kriegt. Man hat ein vollwertiges Lebensmittel, aber dem ist nicht so. Das ist das eine, warum es manchmal so einen merkwürdigen Preis gibt und warum zum Beispiel ein Zitronenkuchen aus dem Supermarkt einen Bruchteil kostet, als wenn ich den selber mache mit richtiger Butter, mit richtigen Eiern, mit richtiger Zitronenschale. Das kostet eben alles.
Auf der Webseite Ihrer Stiftung, der Sarah Wiener Stiftung, da heißt es: Wir leben den Traum, dass jedes Kind gut isst. Was bedeutet das denn, gut oder auch gesund zu essen?
Ja, das ist, also es gibt ja nicht so per se die Definition von gesunden Lebensmitteln, also Lebensmittel, die man so wie so eine Medizinvorsorge zu sich nimmt und dann hat man schon irgendwie was für sich gemacht, sondern es gibt einfach einen Ernährungsstil, der einen gesünder erhält, so würde ich das sagen. Und das, was natürlich ist, das, was köstlich ist, das, was der Mitwelt, der Umwelt, den Tieren und mir gut tut, das ist auch meistens das, was dann eine Win-Win-Situation für den ganzen Kosmos ist, aber auch für meinen eigenen Stoffwechsel, für mein Mikrobiom. Das heißt, für mich gut heißt eben auch dann schmackhaft, nachhaltig und dann auch gesund.
Es gibt ja auch einige Lebensmittel, die als wahnsinnig ungesund gelten, wie Zucker zum Beispiel. Man könnte aber natürlich auch argumentieren, ja, Zucker, der bringt ja kurzfristig viel Energie. Warum hat Zucker so ein schlechtes Image?
Naja, Zucker ist ein hochverarbeitetes Nahrungsmittel und da ist einfach gar nichts drin. Es gibt ja auch natürlichen Zucker, wie in Obst, selbst in Vollkornprodukten. Zucker per se ist nicht schlecht, aber dieser raffinierte Weißzucker, der einfach außer leere Kalorien und Eigenschaften hat, die zum Beispiel den Zahnschmelz angreifen, die dick macht und keine Nährstoffe haben, das ist einfach schädlich. Dann auch gerade in Kombination mit Weißmehl, also nur noch mit dem Mehlkörper, wo dann die gesunden Keimlinge vom Mehl im Korn und wo die Eigenschaften fehlen.
Wenn man an einem Kiosk steht und sich die Magazincover anschaut, dann steht da zum Beispiel im Wellbeing-Magazin ganz groß Eat Well Superfoods. Und da gibt es eine Liste von Brokkoli bis Chiasamen. Oder im Real Simple steht 9 Superfoods that will help you live longer. Also 9 Superfoods, die helfen, länger zu leben. Da gibt es dann eine Liste mit Blaubeeren, Kimchi, Grünkohl, Linsen und noch weiteren. Ist gesunde oder vielmehr gute Ernährung vor allem auch so eine Art Lifestyle geworden?
Mittlerweile haben wir wirklich ein Problem, was auf dem Sektor Ernährung ist, in unseren Breitengraden. Zum einen können wir uns die ganze Welt importieren und haben eine immense Auswahl an hochverarbeiteten Nahrungsmitteln.
Auf der anderen Seite essen wir eben nicht wirklich mehr so, wie unsere Großeltern gegessen haben. Wir haben nicht regional, saisonal und frisch gekocht, sondern hochverarbeitet mit einem undurchsichtigen Produktionssystem. Das verunsichert uns. Dann ist, glaube ich, Ernährung so eine Art Ersatzreligion geworden. Also die Statussymbole, die es mal gab, ja, Autos, Schmuck, Kleidung, das ist alles nicht mehr sehr unterscheidbar von Mensch zu Mensch. Und da ist man mit einem gewissen Ernährungsziel, manifestiert man, welcher Gruppe man sich zugehörig fühlt, was einem wichtig ist, was man sich vielleicht auch leisten will, auch dadurch, dass man bestimmte Dinge eben nicht isst und dann damit auch eine Aussage trifft, auch eine psychologische. Das ist aber auch wiederum nur in einer Welt möglich, die im Prinzip schon ein ziemlich dekadentes Essverhalten an den Tag legt. Das kann sich eigentlich nur eine Gesellschaft leisten, die essen will, um zu hungern, die auch ein bisschen den Bezug zum Ursprung der Lebensmittel, zur Kultur, zur Einzigartigkeit, zur Identität verloren hat. Das verunsichert die Leute und dann suchen sie einfach in dieser Welt dann Haltegriffe, um dann zu sagen, ja, was soll ich denn essen? Und ich denke, wir müssen wieder zu einem natürlicheren Essverhalten zurückkommen. Einfach sagen, per se, alles, was unverarbeitet ist, alles, was erkennbar ist, alles, was nicht angereichert ist, wo du das ganze Grundnahrungsmittel hast, ist gut per se. Wir müssen und sollten mehr bunt und mehr grün essen, also mehr pflanzenbasierte Lebensmittel. Aber da gibt es natürlich große individuelle Unterschiede. Die einen vertragen keinen Paprika oder fühlen sich nicht wohl. Der andere kann Weißmehl sehr gut verarbeiten. Also es gibt dann auch noch einen individuellen Stoffwechsel, ein individuelles Mikrobiom, so dass man Ernährung für alle gar nicht über einen Kamm scheren kann. Natürlich essen die Inuit ganz anders oder die Jain in Indien als wir. Unser Ernährungsverhalten hat sich aber in den letzten 40 Jahren so stark verändert wie in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht. Das muss man sich auch klar machen. Das heißt, wir sind schon ein bisschen vom rechten Weg abgekommen und viele, die sich damit beschäftigen, sind einerseits ratlos und andere können sagen, ich kann es nicht mehr hören, dass man mir jetzt sagen möchte, was ich auch noch essen darf oder soll oder kann.
Also habe ich Sie richtig verstanden, Sie plädieren dafür, Ernährung erstmal wieder als was ganz Grundlegendes zu sehen?
Das ist die Säule unserer Existenz und Ernährung muss auch gelernt werden. Das wissen wir nicht, weil wir ja jeden Tag essen müssen. Für uns ist das eine intuitive Handlung, was zum Teil stimmt, aber in dieser komplexen Ernährungswelt, wie wir sie heute haben, muss man schon bestimmte Dinge fördern und andere zumindest ablehnen oder darüber aufklären. Man weiß heute, dass wenn Sie im Umkreis von Fastfood-Restaurants leben, haben Sie ein höheres Risiko an Fettsucht. Also wir sind natürlich auch Verführte und Manipulierte und da muss man auch etwas dagegen setzen. Und wenn das die Familie nicht leisten kann, dann sollte das der Staat machen. Also öffentliche Schulen, im Prinzip würde es im Kindergarten anfangen.
Da setzen ja auch viele von Ihren Initiativen an, zum Beispiel die Initiative Ich kann kochen. Wie setzen Sie das ganz genau um, über gesunde Ernährung aufzuklären?
Ja, das ist natürlich bei Kindern theoretischen Überbau hilft da wenig und ist, glaube ich, auch nicht sehr sinnvoll und nachhaltig. Wir haben eine langjährige Kooperation mit der Barmer Krankenkasse, die uns fördert dadurch, dass wir Pädagogen dann an Kindergärten, an Grundschulen weiterbilden können, um dann mit Kindergruppen zu kochen und zwar nachhaltig Kochtechniken zu lernen, einen Aufbau zu machen, Module anzuregen. Wir haben auch eine große Internetseite Familienküche, um Eltern zu unterstützen. Wir machen zum Teil Bauernhoffahrten, um Kinder wieder mit dem Ursprung der Lebensmittel zu verbinden. Es geht also wirklich darum, einfach ins Tun zu kommen, ganz praktisch und niedrigschwellig Spaß zu haben, aber dann auch das Richtige zu kochen, das Richtige zu lernen und überhaupt Lebensmittel kennenzulernen. Und Geschmäcker zu schulen und das Geschmacksgedächtnis auszudehnen.
Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Präventionsprogramme vor allem in der Mittelschicht ankommen. Also, dass Menschen mit weniger Geld ein Stück weit außen vor bleiben. Das nennt man auch Präventionsdilemma. Inwieweit haben Sie das Gefühl, erreicht Bildung denn wirklich die, die es am meisten brauchen?
Es gibt da schon eine Schere, ja, weil es fängt schon damit an, dass sich ein guter Teil der Bevölkerung, der Gesellschaft keine frischen, gesunden, ökologischen Lebensmittel leisten kann. Und oft ist es auch so, dass gerade diese Familien auch tendenziell überfordert sind, weil sie länger arbeiten, härter arbeiten, dann nicht so viel Zeit haben, nicht so viel Liebe und Ruhe, um jetzt der Familie jeden Tag frisch zu kochen oder Kindern Kochen beizubringen. Ausnahmen gibt's natürlich überall. Das heißt, wenn Fertigprodukte, das schnelle Essen immer billiger ist als das frisch gekochte, fängt natürlich die Problematik nicht in der Küche an, sondern ist gesellschaftlich schon mal ganz woanders anzusiedeln. Es kann ja nicht sein, dass die einen frisch, nachhaltig, ökologisch essen können und gut gefüttert sind und die anderen müssen dann halt irgendwie mit den billigen, schwer verarbeiteten Nahrungsmitteln Vorlieb nehmen, weil für mehr nicht reicht.
Ich frage mich, inwieweit kann man denn dann auf Eigenverantwortung zählen? Ich meine, viele ihrer Programme, ihrer Bildungsprogramme, die basieren ja eben auf der Eigenverantwortung, also wo beigebracht wird, wie man frisch kocht, wie man sich ausgewogen ernährt, wie man gesunde Zutaten auswählt. Aber ich meine, laut EU-Daten von 2022 können sich 9,6 Millionen Menschen in Deutschland nicht mal jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten. Inwieweit kann man denn dann auf Eigenverantwortung pochen, wenn die realen Handlungsspielräume durch Armut so stark eingeschränkt sind?
Ja, man kann einfach nicht jedem sagen, das liegt in deiner eigenen Verantwortung und wenn du das nicht schaffst oder kannst, Pech gehabt. Das ist ja ein beliebter Trick und auch eine beliebte Anklage der Nahrungsmittelindustrie, die sagt, ja, dann iss halt weniger oder kauf weniger. Du musst halt ausgewogen essen. Das ist alles Augenauswischerei, denn die Nahrungsmittelindustrie, diese Teile der Nahrungsmittelindustrie, wollen ja nichts anderes, als dass sie noch mehr Kalorien essen und noch mehr kaufen. Ich glaube schon, dass es einen gesetzlichen Rahmen braucht, um diese unfairen Praktiken einzudämmen, damit das Gute erleichtert wird und das Schlechtere einfach mehr zahlt oder bestraft wird. Das heißt aber auch, was können wir jetzt konkret machen? Es sollte ein gutes, nachhaltiges Schulessen geben, was ja auch ein großes Problem ist in den allermeisten Kindergärten und Schulen. Es sollte halt auch schmecken. Und das hat in erster Linie natürlich mit den Möglichkeiten zu tun und natürlich auch, wie etwas zubereitet wird, aber auch mit der Heranführung von verschiedenen Geschmäckern. Wenn kleine Kinder noch nie Hirse gegessen haben oder Vollkornreis, dann wird es einfach schwierig, sie dafür zu begeistern. Und wenn sie immer manipuliert werden mit überaromatischen, übergezuckerten, überfetteten, überwalzigen Produkten, und man weiß, dass in Kinderlebensmitteln bis zu 4-mal mehr Zucker drin ist als bei Erwachsenen, dann müssen wir das auch trainieren und anbieten, sodass Kinder eine gute Basis haben, um dann nachher selbst frei zu sein, wählen zu können, was sie essen. Dafür müssen sie aber auch kochen können und die Lebensmittel kennen.
Sie haben ja immer wieder Maßnahmen gegen Fette, Salz und Zucker gefordert, zum Beispiel eine Zuckersteuer. Inwieweit könnte denn das aber von vielen Menschen als Bevormundung empfunden werden?
Wissen Sie, ich glaube, da ist da viel Werbung und viel Aufregung für nichts, weil wahrer Feinschmecker wird nicht darauf pochen, Transfette und Ziehmargarine in sich reinstopfen zu dürfen, wenn er es anders haben kann. Viele Produkte, die ja überhaupt gar keinen Zucker enthalten sollten, haben so viel Zucker drinnen, weil es einfach auch ein Füllstoff ist, ein Farbstabilisator, ein Konservierungsmittel. Wenn Sie sich vorstellen, dass in einem konventionellen Erdbeerjoghurt eine ganze Erdbeere drin ist, aber wenn Sie die löffeln, haben Sie das Gefühl, Sie essen ganzes künstliches Erdbeerfeld. Und Kinder, die mit diesem Kunstgeschmack aufwachsen, dann eine spätere Vorliebe dafür haben, weil sie mit dem natürlichen Erdbeerjoghurt nicht mehr viel anfangen können, dann sind wir als Gesellschaft und als Verantwortliche, als Erziehungsberechtigte gefragt und gefordert zu sagen, wir müssen unsere Kinder schützen und wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, weitreichende Geschmackseindrücke und weitreichende Gesundheitsprävention zu schützen und zu fördern. Darum geht's ja. Und deswegen ist dieser Spruch, man wird bevormundet, natürlich von einer Industrie, die schon sehr genau weiß, dass sie eigentlich Mist produziert und ihre Abnehmer dadurch gefunden hat, dass eben viele nicht so genau hinschauen oder gar nicht mal genau wissen, was sie essen. Das ist ja ein großes Problem. Und oft weiß es die Industrie selber auch nicht. Es gibt Untersuchungen, wo man gesagt hat, wissen Sie denn, woher Ihre Grundnahrungsmittel, also das Ausgangsprodukt, kommt? Und das ist dann sehr schnell bei global agierenden Firmen erledigt, weil sie mit so langen Ketten arbeiten, dass man auch gar nicht mehr weiß, was da für ein Rattenschwanz da hinten ranhängt. Also wenn man dem aus dem Weg gehen möchte und verunsichert ist, dann tut man immer gut daran, selber zu kochen, dann weiß man auch, was drin ist.
Nochmal kurz bei der Zuckersteuer geblieben. Die Lebensmittel würden ja dann vermutlich teurer werden. Und es ist so, dass Menschen mit wenig Einkommen eh schon anteilig deutlich mehr für Lebensmittel ausgeben. Wenn also die Preise steigen, dann trifft das genau diese Personengruppe am stärksten. Was ist denn dann mit denen, die wenig Geld haben? Würde die Steuer auf zum Beispiel Softdrinks oder Snacks, würde die da nicht noch zusätzlich besonders stark treffen?
Naja, ich meine, das ist die Frage auch mit Zigaretten. Etwas, was schädlich ist, sollte besteuert werden, damit es eben nicht mehr so viel konsumiert wird. Es gibt ja noch viel andere Sachen. Es gibt also eh nichts Besseres als zum Beispiel natürliches Quellwasser. Das reicher ich dann an mit Phosphorsäure, Zitronensäure, Farbstoffen und dann verkaufe ich es teuer. Das ist ja eigentlich wirklich irrsinnig, muss man sagen. Es ist so, dass es natürlich Sirups gibt, die könnte man verdünnen, ja, und die wären um einiges viel günstiger, wenn man nicht auf andere Geschmäcker verzichten möchte. Da gibt's viele Möglichkeiten, auch kulinarisch, was man da ändern könnte. Nur der Punkt ist ja, dass wir wirklich ein Gesundheitsproblem haben und wir haben auch mittlerweile, wie wir wissen, ein Problem mit dem Anbau, mit der Umwelt, mit der Natur, mit der Biodiversität, mit der Klimakrise, die alle die andere Medaille sind von unserem Essverhalten. Und Essverhalten ist aber sehr atavistisch. Das erklärt sich ja schon daraus, dass 1,3 Milliarden Kindern vergorene Fischsoße lieben und wir können damit eher weniger anfangen. Also es wird erzogen und es wird erlernt. Und natürlich ist vorstellbar, dass wir unseren Kindern eine natürlichere und bessere Ernährung beibringen. Das heißt nicht, dass man dann sagt, und das darfst du nicht essen. Das heißt nur, ich sage dir, wie etwas hergestellt wird, ich bringe dir den Geschmäcker und die Kochkunst nahe und dann ist es an dir zu entscheiden, was dein Körper braucht und was du haben möchtest. Heute ist es aber so, dass sie eine Tütensuppe, die ja eine frisch gekochte Hühnersuppe wirklich bei Grippe helfen kann, wie man weiß, wissenschaftlich, nichts zu tun hat mit einer Hühnerbackerlsuppe, also mit einer Tütensuppe aus dem Supermarkt, die nur einen Bruchteil kostet. Aber da sind auch nur 4 Gramm Trockenhuhn drinnen. Also da ist eine große, große Lücke von tatsächlicher Qualität, von Preis und von was uns gut tut, was gesund ist und was wir auch glauben und was uns angeboten wird. Aber es ist tatsächlich ein Problem, vielen, vielen Familien, vielen Menschen Kochen beizubringen und ihnen klarzumachen, dass die letzten 20, 30 Jahre an Essverhalten nicht das ist, was sie glücklich macht, was sie gesund erhält, was ihnen Spaß macht, zu dem man weiß, dass heute ja bestimmte Nahrungsmittel sogar Depressionen beeinflussen können und es Vermutungen gibt, auch Alzheimer und Parkinson und so weiter, also chronisch entzündliche Krankheiten explodieren und steigen und gleichzeitig wird aber auch die Psyche und die Seele in Mitleidenschaft gezogen. Also warum sollte jemand freiwillig aufsteigen und sagen, ja, bitte davon mehr.
einen großen Einfluss darauf, was Menschen essen und was sie auch gerne essen, hat ja auch die Werbeindustrie, die ungesunde Lebensmittel zeigt. Das wird ja bisher kaum reguliert. Es gab verschiedene Versuche, aber bisher hat sich eigentlich nichts getan, auch nicht für Kinder. Inwieweit hat man denn dann überhaupt Chancen, was zu tun, wenn überall genau das beworben wird, was man eigentlich gerade nicht essen sollte?
Da sollte die Bildung, die Erziehung eingreifen und einfach aufklären. Das ist das Allerwichtigste. Erziehungsberechtigte, aber ich finde auch Schulen und Kindergärten haben die Pflicht, unsere Kinder resilient zu machen gegen diese Anwürfe. Das ist schwierig und das wird auch immer schwieriger, weil Werbung auch immer aggressiver wird und sich das in die tiefsten Tiefen der Social Medias mit allen Tricks reinbohrt. Auch ungesunde Nahrungsmittel werden mit Comics verkauft oder mit Figuren, um Kinder zu verführen. Ich finde, das sollte wirklich ein Riegel davor geschoben werden. Aber man muss auch Eltern aufklären und Kinder davor schützen. Und das kann man nur, indem man ihnen zeigt, wie es anders geht und wofür diese hochaggressive Werbung und sehr oft sehr clevere Werbung gemacht worden ist. Denn es gibt keine einzige Werbung für Radieschen oder für gesunde alte Apfelsorten.
Als Gegenargument hört man ja da oft, da soll sich der Staat bitte raushalten. Das ist doch eigentlich Verantwortung der Eltern.
Naja, also wenn Sie nicht wissen als Elternteil über die Manipulationen der Werbung, der Nahrungsmittelindustrie, der Inhaltsstoffe und auch nicht mal die Verfügbarkeit haben. Ja, in manchen Dörfern, in manchen Gegenden gibt es ja überhaupt gar keinen Biomarkt zum Beispiel oder bestimmte Möglichkeiten, etwas frisch zu kaufen. Die Krönung davon ist ja in Großbritannien am Land oder in Amerika zu sehen. Da kriegen sie keine frischen Produkte mehr. Da kostet ein Apfel so viel wie 3 Burger. Ja, das muss man sich ja dann auch mal leisten können. Also wir haben hier noch Glück sozusagen mit unseren Märkten und mit unserer Frischeabteilung, aber die Realität ist in anderen Ländern schon eine ganz andere. Und ich denke schon, dass man da nicht sagen kann, ja Pech, du hast zu wenig Geld oder du kannst nicht mal einkaufen gehen frisch und wenn, dann ist es unbezahlbar. Ja, hat er halt in der Lotterie des Lebens verloren. Also so kann es ja auch nicht gehen.
Sie haben sich ja auch im EU-Parlament dafür eingesetzt, dass gesunde Ernährung stärker wird. 2019 sind Sie eingezogen. In Brüssel dauert es aber ja oft bekanntlichermaßen ewig, bis sich da tatsächlich mal was im Gesetz ändert. Hatten Sie da manchmal den Eindruck, sich an den Machtverhältnissen und ja auch am Einfluss der Lobby die Zähne auszubeißen?
Ja. Die Agrarlobby, die Nahrungsmittellobby, das ist eine der mächtigsten Branchen überhaupt. Die sitzen da sehr fest im Sattel. Und dann gibt es ja natürlich das gute Argument, soweit nicht genau wissenschaftlich erwiesen ist, dass dieses oder jenes schädlich ist, machen wir erstmal gar nichts. Das musst du mir erstmal beweisen, dass Krebs oder Darmerkrankungen gerade von meinem Produkt kommen. Vielleicht ist es ja das von nebenan. Das macht es auch so schwierig, aber wir haben ja auch alle einen Hausverstand und wir sehen, dass mit der immer höheren, stark verarbeiteten Zunahme von Nahrungsmitteln auch die Zivilisationskrankheiten genau in der gleichen Kurve zugenommen haben, dass wir jetzt Altersdiabetes bei 6-Jährigen haben, dass wir Darmentzündungen, Darmkrebs, ja, Morbus Crohn und so weiter bei Jugendlichen haben, die in den 80ern einfach überhaupt kein Thema waren. Da gab es diese Erscheinungen noch nicht. Also selbst wenn man sagt, ich möchte gerne Freiheit haben und ich glaube das alles nicht, sprechen alle Fakten dafür, dass unser Nahrungsmittelstil den Abgrund führt, ja, in eine Krankheit. Und natürlich ist es nicht nur die Nahrung, denn wir machen auch alle zu wenig Sport und haben einen ungesunden Lebenswandel. Das wissen wir eh alle. Dennoch gibt es so hochkalorische, hochenergetische Nahrungsmittel, das können Sie mit 5 Stunden Sport am Tag gar nicht kompensieren. Wenn Sie 3 bestimmte Riegel futtern und Sie haben 3000 Kalorien, na, wie viele Stunden Sport würden Sie denn machen wollen,
um diese 3000 Kalorien abzuarbeiten. Und dann haben sie noch nichts Vernünftiges gegessen. Also diese Augenauswischerei, den schwarzen Peter sozusagen dann am Ende dem Menschen zuzuschieben, den man erst manipuliert, dass er da möglichst viel davon kauft und isst, halte ich im Prinzip empörend und für eine kühne Behauptung der Industrie.
Wie viel konnten Sie denn konkret umsetzen in der Zeit in Brüssel?
Naja, es geht ja erstmal darum zu definieren, was ist Lebensmittelqualität, was sind unsere Herausforderungen. Da gibt es viel zu wenig Abgeordnete, die wirklich in der Materie sind. Ich glaube tatsächlich, ich war die Einzige, die sich um echte Lebensqualität im Detail gekümmert hat. Also für viele ist Lebensmittelqualität einfach ohne Pestizide, ohne Mineraldünger, frisch oder lange haltbar, regional oder saisonal, wie auch immer. Aber es gibt ja da viele Aspekte, die man nicht wirklich so auf dem Zettel hat und wo auch die Wissenschaft noch nicht ganz so weit ist, in Teilen zum Beispiel den Verarbeitungsgrad der Nahrungsmittel in den Fokus zu nehmen. Oder einfach zu sagen, naja, ich meine, für die Industrie ist es einfach, ihr Nahrungsmittel, Salz, Fette und Zucker zu reduzieren. Ja, man nimmt einfach dann Zuckeraustauschstoffe, statt Salz nimmt man Glutaminsäure und statt Fette nimmt man Hochleistungsemulgatoren. Und sagt, super, ich habe jetzt ein gesundes Nahrungsmittel und hat das im Prinzip eigentlich noch mehr verschlechtert. Also der Industrie beikommen zu wollen mit Gesetzen ist schwierig und deswegen brauchen wir auch einen gesunden Hausverstand und Regeln, die diejenigen schützt, die am einfachsten zu manipulieren sind und das fängt bei den Kindern an.
Lassen Sie uns mal noch am Abschluss nach Deutschland schauen. Im neuen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, da findet man auf den 146 Seiten zur Ernährung sehr, sehr wenig. Was aber drin steht, ist ja die Mehrwertsteuer auf Essen in Restaurants dauerhaft bei 7% zu belassen. Ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvoller ernährungspolitischer Schritt?
Naja, ich als ehemalige Gastronomin begrüße natürlich, wenn in der Gastronomie, die wirklich viele, viele Herausforderungen hat, wenn da die Mehrwertsteuer gekürzt wird, zumal das gleiche Essen dann, das man mitnimmt, diese Mehrwertsteuer sowieso hatte. Aber Ernährung, physiologisch und politisch hat das natürlich das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Es sollte einfach auf gesunde Lebensmittel wie Gemüse und Obst und Leguminosen der Mehrwertsteuersatz gestrichen werden oder zumindest so reduziert, dass es ein echter Anreiz ist, diese gerade von vulnerablen Familien zu kaufen und sich leisten zu können. Das wäre wirklich ein wichtiger Schritt.
Im Koalitionsvertrag fehlen auch fast alle zentralen Empfehlungen aus Fachkreisen, also zum Beispiel die Vorschläge des Bürgerrats Ernährung im Wandel. Meinen Sie, dass also in den nächsten 4 Jahren politisch überhaupt Fortschritte zu erwarten sind, wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht?
Ja gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke, der große Sprung wird nicht kommen. Da muss schon noch einiges passieren. Ich glaube auch nicht, dass von einer konservativen Regierung, die sehr eng mit der Wirtschaft und gerade mit der Landwirtschaft und mit der Nahrungsindustrie verbandelt ist, da jetzt das Ei des Kolumbus entdecken wird oder etwas wirklich Passbares unternehmen wird. Ich denke schon, da braucht es eine Graswurzelbewegung der Bevölkerung, aufgeklärte Menschen, die auf ihren gesunden Menschenverstand, auf ihren Hausverstand hören und sich dadurch distanzieren von diesem System. Ganz einfach, dass sie selber frisch kochen und Kindern und Nachbarinnen, Liebhabern, wen auch immer, Kochen beibringen. Das ist ein echter, wichtiger, revolutionärer Akt. Man schadet niemandem und tut gleichzeitig etwas Gutes.
Sagt die Köchin, Restaurantbesitzerin, Unternehmerin und ehemalige Europaabgeordnete der Grünen, Sarah Wiener. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern.